Es ist angerichtet Steuerrecht à la carte, der Steuerrechtspodcast von CKSS. Hier geht es um Rechtsprechung, neue Fachveröffentlichungen und Aktuelles aus dem Steuerrecht von und mit den Spezialisten für Spezialisten und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer frisch zubereitet mit den aktuellsten Informationen, die Sie im Berufsalltag brauchen. Aus dem Kanzleistandort, dem Köstihaus in Köln. Heute zur Haupt- und Nebenleistung in der Umsatzsteuer mit Dr. Mirko Brill und Dr. Martin Strahl.
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut uns sehr, dass Sie zugeschaltet haben zu unserer neuerlichen Podcast-Folge Steuerrecht à la carte. Heute hier bei mir, mein Name ist Martin Strahl, mein Partnerkollege Dr. Brill. Und wir müssen vielleicht einleitend erstmal sagen, Sie sind ja bei uns eigentlich eine kürzere Taktung gewohnt, was Podcast-Folgen anbetrifft. Wir haben jetzt eine gewisse Pause gehabt, was natürlich jahreszeitlich bedingt ist. Ja, also nicht, dass wir die letzten Sonnenstrahlen im Oktober genießen wollten, sondern wie Sie das ja auch alle kennen, die Hauptkampfzeit ist angebrochen, wobei es ja auch sonst nicht wenig zu tun gibt. Und deswegen mussten wir uns jetzt also wirklich die Zeit hier nehmen und etwas freischaufeln. Wir freuen uns aber, dass wir das heute gemacht haben. So, und wir wollen uns heute unterhalten wir beide zur Umsatzsteuer einmal mehr, denn hier hat sich einiges getan und anderes zeichnet sich ab. Also was hat sich schon getan? Es gibt eine starke Rechtsprechungsentwicklung hin zu einem Versetzen der Pflöcke, was die Beurteilung der Einheitlichkeit einer Leistung anbetrifft. Das wollen wir uns gleich mal in einzelnen Entscheidungen anschauen. Aber Sie haben sicherlich auch schon mitbekommen, ganz, ganz wichtig für die Praxis natürlich auch, was ändert sich gesetzlich in der Umsatzsteuer? Und da ist ja die Spielwiese jetzt hier bestellt durch das Wachstumschancengesetz in seiner Kurzform. Der gesetzgeberische Prozess wird noch etwas andauern, aber eine ganz wichtige Frage natürlich auch für die Branche und auch für die Konsumenten. Wie geht's denn weiter mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz für die Gastronomie? Der soll ja auslaufen zum 31.12. dieses Jahres. Und es gibt in der Tat Länderinitiativen, zuletzt durch den Finanzausschuss des Bundesrates, der also angeregt hatte, dass der ermäßigte Umsatzsteuersatz einerseits unbeschränkt, zeitlich unbeschränkt fortgesetzt wird und zum anderen auch noch eine Ausdehnung erfährt auf die Getränkeleistungen im Rahmen der Gastronomie. Nur eigentümlicherweise, der Finanzausschuss hat es empfohlen, der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Wachstumschancengesetz hat es gar nicht aufgegriffen. Jetzt muss man natürlich abwarten, ob es nochmal wieder ins Gesetzgebungsverfahren reinkommt. So, und da sind wir aber schon beim Thema, nämlich Einheitlichkeit der Leistungen. Herr Dr. Brill, dazu gibt es ja auch gleichsam eine sehr, sehr interessante, raumgreifende Entscheidung, nämlich das Hotelgewerbe betreffen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Da haben wir ja auch seit vielen Jahren die gesetzliche Regelung, dass die Übernachtungsleistungen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen, aber eben alles, was drumherum ist, dem nicht ermäßigten Umsatzsteuersatz, tut sich da was.
Ja, vielen Dank, Herr Strahl. Ich würde noch mal kurz zurückkommen, weil Sie haben gerade so schön ausgeführt, wie verhält sich das eigentlich mit dem ermäßigten Steuersatz, dem Umsatzsteuersatz jetzt in der Gastronomie. Ich sag mal so, ich kenne Gastronomen, da zahle ich überhaupt keine Umsatzsteuer. Also ich glaube, die sagen sich da genauso wie bei der Frage, wie ist das jetzt mit Photovoltaikanlagen, wieso entsteht da überhaupt Umsatzsteuer? Aber das sind nicht die Gastronomen, die wir beraten. Aber
ich denke schon, die kennen Sie hoffentlich nur privat und nicht beruflich.
Natürlich, also das sind immer die dann auch die Zwischenrechnung, wenn man das will, da gibt es doch keine Endabrechnung. Also ja. Die gibt es auch, also von denen haben wir gehört, natürlich nur, manchmal haben wir die als Mandanten und wir wissen alle als Berater, das ist immer ein Missverständnis gewesen. Also fast immer, wenn es da einen Vorwurf vom Finanzamt gibt, war es ein Missverständnis. Und Sie haben es angesprochen, wir haben jetzt beim Hotelgewerbe, da ist das ähnlich wahrscheinlich. Da ist die Frage, das war ja damals die Gesetzesinitiative, die glaube ich maßgeblich von der FDP ausging, ohne jetzt Parteienschelte zu machen, aber die FDP war ja damals der Meinung, dass die Übernachtungszahlen in Deutschland so niedrig sind, weil wir 19% Umsatzsteuer auf die Übernachtung nehmen. Und ich glaube, es hat sich auch schlagartig was geändert, weil wahrscheinlich machen Sie es genauso wie ich. Ich suche mir die Urlaubsziele immer nach dem Umsatzsteuersatz aus. Und deshalb haben wir jetzt, glaube ich, ein ziemliches Wachstum, weil die Leute hier mit 7% übernachten. Aber das Schlimme dabei ist, die 7% gelten eben nicht für alles. Also die gelten nicht für, das weiß man, das ist das Frühstück, das hat ja nichts mit der Übernachtung zu tun. Und dann, wie ist es noch mit den Nebenleistungen, mit dem WLAN, mit dem Fitnessstudio, was man nutzen kann, den Spa-Bereich, Sauna, genau, alles diese Punkte. Das ist ja dann der für alle, die es interessiert, der 12 Absatz 2 Nummer 11, der sagt ja dann Sachen, die nicht mit der Beherbung unmittelbar in Zusammenhang stehen, fallen nicht unter diese Ermäßigung von 7%. Und jetzt stellt sich ja in der Tat schon die Frage, das ist ja unser Thema, wenn wir heute gucken, wie ist das eigentlich mit einheitlichen Leistungen oder mit Haupt- und Nebenleistungen? Da haben wir ja die Rechtsprechung, die sich immer mehr dahin entwickelt, also sowohl EuGH als auch BfH, dass dieser Grundsatz, eine einheitliche Leistung solle man umsatzsteuerlich nicht trennen, also nicht künstlich aufspalten, weil dadurch die Besteuerung und das Mehrwertsteuersystem Schaden nehmen würde, die setzt sich immer weiter durch. Und da haben wir ja jetzt im Mai ein Urteil gehabt vom EuGH. Das ist mittlerweile, haben wir die Nachfolgeentscheidung auch des BfH. Das war ja ein deutscher Sachverhalt, vorgelegt vom niedersächsischen Finanzgericht. Da ging es ja um diese Putenmastanlagen. Und warum sage ich das? Ganz einfach, weil auf diesen Vorlagebeschluss des BfH damals auch schon der BfH in einem ADV-Verfahren Bezug nahm, das den Gegenstand dieser Hotelleistung, über die wir gerade gesprochen haben, zum Gegenstand hatte. Und da hatte man ebenfalls auch schon mit diesem Vorlagebeschluss argumentiert, also bei diesen Putenmastanlagen, worum ging es da? Da war ein Verpächter von Stallgebäuden, die sollten genutzt werden für eben das Mästen von Puten. Und in diesen Stallanlagen, Stallgebäuden, da waren dann sogenannte Betriebsvorrichtungen. Also alles diese Einrichtungen, das war eine bestimmte Beleuchtung, das waren so diese Mästanlagen, alles das, was man letzten Endes brauchte, um diese Puten zu mästen. Und da war dann die Frage, die ist aufgekommen, wir haben ja sogenannte gesetzliche Aufteilungsgebote. Dieses eine gesetzliche Aufteilungsgebot, über das reden wir gerade, also diese Hotelleistung gilt wirklich für die Nebenleistungen. Der andere Steuersatz, wenn nur für die Übernachtung wirklich die 7% gelten. Und hier bei den Putenmastanlagen war das ähnlich, denn in der maßgeblichen Norm steht drinne bei uns im nationalen Steuerrecht, es ist aber Grundlage auch im EU-Recht, steht das Gleiche. Da steht drinne, dass die Vermietung von Gebäuden umsatzsteuerfrei ist, aber nicht die Vermietung von Betriebsvorrichtungen.
Ja, 4 Nummer 12 Satz 2 USDG.
Mhm. Da war jetzt die Frage, gilt das mit diesen Betriebsvorrichtungen? Ist das einfach nur eine nette Geste des Gesetzgebers und nette Dienstleistung, dass der sagt, hör zu, Betriebsvorrichtungen sind umsatzsteuerpflichtig? Oder ist damit gemeint mit dieser Aussage, die Vermietung von Betriebsvorrichtungen ist immer umsatzsteuerpflichtig? Auch wenn sie im Rahmen von der Vermietung von Gebäuden, also von Häusern oder hier Putenmastanlagen eben in diesem Stallgebäude stehen. Finanzverwaltung ist in der Vergangenheit immer davon ausgegangen, gesetzliches Aufteilungsgebot, ich muss aufteilen. Also Betriebsvorrichtungen sind immer steuerpflichtig, auch wenn es im Rahmen einer Gebäudevermietung passiert. Man hat nicht die Frage gestellt, ist es eine einheitliche Leistung, sodass die Nebenleistung möglicherweise dem Schicksal der Hauptleistung folgt, das ist ja einer der Grundsätze, sondern man ist hingegangen und hat gesagt, selbst wenn ich ein einheitliches Entgelt vereinbart habe, dann muss ich mir dieses einheitliche Entgelt für die Vermietung und Verpachtung für diese Stallgebäude inklusive Betriebsvorrichtung angucken und möglicherweise, wenn ich es nicht genau ermitteln kann, im Schätzungswege aufteilen. Welcher Teil des Mietentgeltes oder Pachtentgeltes entfällt auf die Gebäudeüberlassung? Welcher Teil entfällt auf die Betriebsvorrichtungsüberlassung? Und da war das eine, nämlich das Gebäude, umsatzsteuerfrei und die Vermietung der Betriebsvorrichtung umsatzsteuerpflichtig. Hm.
Da gab es ja auch schon vor einigen Jahren eine Entscheidung, erinnere ich, zu einer Stadthalle, die auch überlassen wurde in Zeiten, in denen sie nicht genutzt wurde für die Zwecke der Stadt selbst. Und da hat man auch gesagt, natürlich, wie das heute so ist, ne, da ist ein Podium dabei gewesen, da ist Beleuchtung dabei gewesen. Und da hat ja der BfH auch schon geprägt, diese Beurteilung nach Sichtweise des Betrachters, ja, also des durchschnittlichen Betrachters, und hat gesagt, also heutzutage ist es so, dass ein Gebäude als solches überhaupt nicht mehr nutzbar ist. Da gehört schon dieses Mindestmaß an technischer Ausstattung dazu. Und damals hat man ja auch gesagt, das ist eine einheitliche Leistung, komplett umsatzsteuerfrei. Ne? Genauso wie man das jetzt ja auch bei der Verpachtung der Putenmastanlagen entschieden hat. Ne?
Und das ist es jetzt. Der EuGH sagt nämlich, nee, wir gucken uns an, ist es eine einheitliche Leistung? Und da stellt sich die Frage, wann ist denn was eine einheitliche Leistung? Und da gibt es die schöne Definition, eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn zwei oder mehr Einzelleistungen oder Handlungen des Steuerpflichtigen für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden.
Also da hängt es ja wahrscheinlich auch schon davon ab, was vertraglich geregelt ist, ne?
Ja, aber meistens regeln die Leute gar nichts. Also da ist es jetzt in der Tat die Frage, gute Frage, was ist jetzt eigentlich, wenn ich eine einheitliche Leistung habe? Dann habe ich ja das Problem, es sind verschiedene Leistungen. Das können verschiedene Hauptleistungen sein oder es können eben eine Haupt- und eine Nebenleistung oder mehrere eben sein. Und da ist die gute Frage jetzt, wer legt denn fest, was Haupt- und was Nebenleistung ist? Und da sagt letzten Endes die Rechtsprechung, naja, das ist, wenn man so will, Tatrichterentscheidung, aber es kommt auf den wirtschaftlichen Gehalt an, auf den wirtschaftlichen Wesensgehalt. Bei der Putenmastanlage, gutes Beispiel, kann man sich jetzt eigentlich streiten. Was ist denn jetzt wichtiger? Ist denn das Gebäude, in dem ich jetzt die Puten mästen kann, wichtiger oder sind die Betriebsvorrichtungen wichtig?
Mhm. Ja, da kommen wir zu dem weiteren Aspekt, nämlich im Vertrag besonderer Art. Das ist ja auch schon, hat uns ja längere Zeit auch schon umgetrieben, dass nämlich gesagt wurde, etwa bei einer Tonstudio-Überlassung, ja, da brauche ich doch den Raum nur, damit die Geräte bei unserem jetzigen Wetter nicht nass werden. Ja, alles andere, was den Nutzer aus interessiert, ist doch nur das, was drin ist. Und deswegen ist ja da auch ein Fall beispielsweise gegeben, dass man sagt, okay, keine Aufteilung, keine Umsatzsteuerfreiheit, komplett nach dem, was jetzt Hauptleistung ist, nämlich die Überlassung des Tonstudios oder des Laboratoriums, komplett umsatzsteuerpflichtig.
So ist es. Also man muss in der Tat wirklich fragen, was ist jetzt eigentlich wesentlich? Als zutreffend erweist sich damit die Überlegung des Klägers, dass vorrangig das Gebäude den Schutz und die Wärme der Puten zur Mast gewährleistet. Hat der BfH im Folgeurteil, also deutschen Urteil, dann zu dieser Putenmastanlage gesagt. Also er hat gesagt, die Hauptleistung ist das Gebäude. Mhm. Und dieses Gebäude wird letzten Endes, wird die Leistung, so ist ja immer die Definition, die Nebenleistung zeichnet sich dadurch aus, dass sie dient, die Nutzung der Hauptleistung zu optimieren. Und zugleich, dass die Nebenleistung wirtschaftlich keinen eigenen Sinn ergibt. Also man würde hingehen und würde sagen, naja gut, also diese Betriebsvorrichtung, hier merken wir schon, hier ist es schwierig. Würde ich die Betriebsvorrichtung möglicherweise eigenständig mieten? Ja. Aber ich würde doch, und jetzt würde man schon wieder beim Frühstück sein, würde ich denn ins Hotel gehen? Jetzt wird man wahrscheinlich noch sagen, naja gut, die Saunalandschaft, die kann ich separat nutzen. Aber das WLAN, wer geht denn ins Hotel, ums WLAN zu nutzen? Also kostenpflichtig, deshalb 19%. Da wird man doch wahrscheinlich sagen, das WLAN, das will ich nutzen, wenn ich im Hotel übernachte, dann frage ich mich, habe ich jetzt ein WLAN? Ich kenne wenige Leute, die sagen, naja gut, ich gehe jetzt in das Ritz-Carlton wegen des tollen WLANs. Und wenn man das weiterspinnt, wird man doch auch sagen können, warum frühstücke ich im Hotel? Also ich kann für mich sprechen, ich frühstücke, wenn ich da übernachte. Das Frühstück muss schon außergewöhnlich sein, dass ich sage, naja gut, ich habe da nicht übernachtet, aber ich gehe einfach mal da zum Brunchen hin. Das ist ja dann so ein Punkt. Aber so das x-beliebige Frühstück morgen früh ist, weiß ich nicht, ob das eine eigenständige Leistung ist. Also wenn man den Grundsatz ernst nimmt, der sich aus der Rechtsprechung jetzt immer weiter ergibt, dass nämlich dieser Grundsatz, eine einheitliche Leistung nicht umsatzsteuerlich künstlich aufzuteilen gilt, muss ich doch bei allen solchen Sachverhalten danach fragen, bin ich hier möglicherweise im Verhältnis der Haupt- und der Nebenleistung? Und da gibt es ja relativ viele Fälle, die einem einfallen. Aktuell hat der EuGH zum Beispiel entschieden, 5.10.2023, da ging es um die Frage Gewährung einer Aboprämie als Nebenleistung für ein Zeitschriftenabonnement. Das heißt, der Fall, den kennen alle, man kriegt ein Tablet und man kriegt ein Smartphone zum Abonnement geschenkt.
Mit einem Wert von unter 50 Euro, muss man dazu sagen.
Genau, ja. Richtig. Also, und da war dann der Punkt, dass der Verlag, war ein portugiesischer Fall, der Verlag hat argumentiert, wir machen das, damit die Leute, wir müssen uns heute was einfallen lassen. Die Leute, die kommen dadurch zu unserem Abo, die finden das toll, wenn die ein Tablet dazu bekommen. Und da war jetzt die Frage, ist das möglicherweise ein Geschenk, also unentgeltliche Wertabgabe? Ist das Tablet eine eigene Leistung oder ist es eine Nebenleistung zum Abschluss des Abonnementvertrages? Und da ist interessant, was der EuGH sagt. Der EuGH sagt, nein, das ist die klassische Nebenleistung. Denn letzten Endes dient doch das Tablet oder das Smartphone dazu, diese Leistung, nämlich den Bezug der Zeitschrift, optimal zu nutzen. Und er stellt darauf ab, dass er sagt, die Leute, die es online lesen wollen, brauchen das Tablet oder das Smartphone. Ich war nur so ein bisschen überrascht, dass er das so als den Standardfall hinstellt. Denn ich kenne die Fälle, in denen ich ein Zeitschriftenabonnement buchen kann und ich kriege im Zweifel ein Tablet dazu, aber dann wirklich die Online-Version, die kostet extra. Ich entscheide mich dann. Also das Argument vom EuGH meiner Meinung nach hinkt in den Fällen, in denen ich wirklich das Print-Abo habe und trotzdem ein Tablet kriege. Also er stellt aber, und deshalb ist der Fall so wichtig, er stellt auch hier wieder drauf ab, das ist ein einheitlicher Sachverhalt und die Hauptleistung ist die Lieferung der Zeitung und dieses Tablet, dieses Geschenk letzten Endes, das ist eine unselbstständige Nebenleistung. Und damit Damals grundlegend war ja das Urteil Stadion Amsterdam. Das war ja ein EuGH-Urteil. Kann man vielleicht auch nochmal einen Satz verlieren, weil es so grundlegend war. Und da hat der EuGH einen Fall gehabt, da ging es um Ajax Amsterdam, das Stadion. Und das konnte man sich durch eine Führung anschauen. Man konnte danach, und man konnte das nur mit dieser Führung verbinden, konnte man noch in dieses Museum gehen von Ajax Amsterdam. Und das war dann eine Selbstführung und hat sich selber angeschaut. Und da war jetzt die Frage, das sind zwei eigenständige Leistungen, nämlich einmal diese geführte Rundgang durchs Stadion und dann diese Selbstbesichtigung im Museum. Wie gesagt, das konnte man eigenständig nicht buchen, aber man konnte ermitteln, man konnte sogar das Entgelt aufteilen. Man konnte sagen, das entfällt auf die Führung und das auf den Museumsbesuch. Und da hat jetzt das Gericht in den Niederlanden hatte nachgefragt, wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich diese beiden Leistungen habe und ich unterwerfe sie unterschiedlichen Steuersätzen. Das war nämlich hier der Fall. Also Museumsbesuch war ein anderer Steuersatz als Stadionführung. Muss ich das dann aufteilen und separat besteuern mit den unterschiedlichen Steuersätzen? Da hat der EuGH ja damals schon grundlegend gesagt, nein, das ist eine Nebenleistung. Also er hat gesagt, die Stadionführung ist die Hauptleistung und das Museum ist die Nebenleistung. Und dann gilt der Steuersatz, auch wenn ich sie aufteilen kann, die Leistung, der Steuersatz, der für die Hauptleistung gilt, gilt auch für die Nebenleistung.
Also man kann ja sagen, es hängt wirklich alles ab von der Sichtweise des Betrachters. Ja, das sehen wir ja auch schon in unseren Fällen, lässt sich ja auch teilweise wirklich gut nachvollziehen, indem man diese sicherlich sagt, gut, die Puten müssen bei einer bestimmten Temperatur auch hier gehalten werden. So alles andere tut denen nicht gut, da brauche ich das Gebäude. Wir hatten als Kontrast eben dann schon das Tonstudio, oder sagen wir mal große EDV-Anlagen, die brauchen auch eine bestimmte Temperatur, aber trotzdem kommt es hier natürlich auf die EDV-Anlage an und nicht auf das Gebäude. Das ist alles nachvollziehbar. Aber es ist doch trotzdem, muss man sagen, eine ziemliche Kasuistik gegeben, gerade dieses Thema mit der Übernachtung, Frühstück. Also es gibt ja auch viele, ich gehöre beispielsweise dazu, die verzichten völlig auf ein Frühstück, nicht weil es zu teuer ist, das ist häufig auch der Fall, die unverschämten Preise, die dafür aufgerufen werden, sondern einfach, weil ich morgens noch keinen Appetit habe. Ja, und da würde ich schon sagen, also dann ist das für mich auch ein abgrenzbarer Teil und damit eigenständig. Ja, deswegen jetzt die Frage, also bei dieser ganzen Kasuistik, die ja ohnehin, finden wir das Umsatzsteuerrecht immer stärker prägt, beispielsweise auch Thema Abgrenzung, Zuschuss, Entgelt, was uns in der Praxis enorm umtreibt. Wann habe ich jetzt den verbrauchsfähigen Vorteil beim Zuschussgeber, wann nicht? Ja, wie gehen wir denn jetzt in der Praxis weiter damit um? Was soll man denn eigentlich den Betroffenen, es sind ja betroffen jetzt die Überlassenden und auch die Nutzenden, was soll man denen sagen? Und wir haben ja ganz unterschiedliche Interessenlagen, Steuerfreiheit, Vorsteuerabzug, genau. Also.
Ja, ja und die Frage, was Sie eben schon gesagt haben, wer legt was fest beim Stadion Amsterdam zum Beispiel? Wenn ich wüsste jetzt nicht, ob für mich die Hauptleistung die geführte Führung ist und die Nebenleistung das Museum. Ja. Wenn ich schon immer ins Museum rein wollte und ich komme nur rein über die Führung, dann wäre für mich das die Hauptleistung. Ja. Genau, also und das habe ich jetzt hier wirklich, diese Kasuistik, die ist natürlich in der Tat schon vielfältig, aber was man sagen kann, zumindest die gesetzlichen Aufteilungsverbote, die im Gesetz stehen, und das ist zum Beispiel die Vermietung mit dem Hotel, das ist dann die Aufteilung von Betriebsvorrichtung oder Gebäude. Da wird man sagen können, die muss man wirklich, da wird überlagert, diese Aufteilung wird überlagert von dem Grundsatz, einheitliche Leistungen sind einheitlich zu besteuern. Das ist ganz wichtig. Und jetzt zurück zur Frage, was nehmen wir für die Praxis mit? Man muss sich eigentlich einmal mehr fragen, wenn man solche komplexeren Leistungen sieht, warum erbringe ich eigentlich diese Leistung zu der anderen Leistung? Also immer, wenn mehrere Leistungen vorliegen. Beim Brötchen und der Tüte, der Papiertüte beim Bäcker ist es einfach. Die Papiertüte, da habe ich kein Interesse dran. Ich kenne wenige Menschen, die sagen, guten Tag, ich hätte gern zwei Papiertüten, lassen Sie Brötchen weg. Ich möchte immer nur die Papiertüte ist das Transportvehikel. Da wissen wir, das ist eine klare Nebenleistung. Aber bei allen anderen Sachverhalten, wie gesagt, die Putenmastanlage, die Halle, die Verträge besonderer Art, die Halle, ist es mir wichtig. Da gibt es einen Beschluss des FG Baden-Württemberg, die sagen, es kommt nur auf die Hallenvermietung an. Das andere ist eigentlich alles Gedöns, wieder als Kanzler mal gesagt hat, das wird mitvermietet und ist Nebenleistung. Aber wieder zurück, für die Praxis heißt das im Prinzip, man sollte sich die Sachverhalte angucken, man kann damit aber auch gestalten. Bei Gestaltungssachverhalten, gerade wo ich nicht weiß, ist es eine Nebenleistung, ist es eine Hauptleistung, welches ist die Nebenleistung und die Hauptleistung? Vorher, das ist immer die Beraterantwort, Finanzamt fragen, verbindliche Auskunft. Bei Großsachverhalten, das mache ich jetzt nicht bei 3,50 Euro, aber wenn es ein Sachverhalt ist, bei dem wirklich die Musik spielt. Und ansonsten in der Abwehrberatung zum Beispiel, sollte ich immer gucken, in welchem Verhältnis stehen die Leistungen zueinander. Wenn sie eben Nebenleistung, Hauptleistung sind, sollte ich so argumentieren. In den Verträgen würde ich es vielleicht schon reinschreiben. Dass ich schreibe, wir wir haben ein Interesse an diesen hervorragenden Stallungen, Bestallungen. Und dann kann man ja noch reinschreiben und nehmen zur Kenntnis, dass die Ausstattung in Form von Betriebsvorrichtungen vorhanden ist. Alles, da kann ich vielleicht ein bisschen, es kommt ja nicht auf die Sicht der Parteien an, aber die Parteien können doch für die wirtschaftliche Lage letzten Endes schon Vorkehrungen treffen durch solche entsprechenden vertraglichen Regelungen. Also im Prinzip muss man sagen, die Kasuistik sollte man zusammenbündeln für einzelne Grundsätze. Und da gilt wieder der alte Grundsatz, man sollte sich auf das Einfache, auf das Originäre besinnen. Wenn man mal diese alten Grundsätze anguckt, eben grundsätzlich ist es ja so, im Umsatzsteuerrecht ist jede Leistung getrennt zu behandeln und zu besteuern, Ausnahme eben schon diese einheitlichen Leistungen.
Hilft es denn da auch, sagen wir mal, jetzt von einer einheitlichen Leistung ausgehen und die auch anstreben, ja, dass man einen einheitlichen Preis vereinbart. Denn ich kenne auch noch solche Fälle aus der Betriebsprüfung. Da gab es Verträge, da wurde dann gesagt, also die Raumüberlassung kostet X, ja, und wenn ich jetzt dann noch den Hausmeister in Anspruch nehme, der mir die Beleuchtung einstellt, der kostet doch mal Y. Da gab es natürlich eine Steilvorlage, direkt zu sagen, okay, da sind ja dann auch zwei Vertragselemente unterschiedlich bepreist. Also haben sie beide ihren eigenen Stellenwert auch für den Nutzenden.
Naja, kann man versuchen zur Auslegung. Also der BfH sagt eigentlich, Preisgestaltung ist wurscht, und bei Stadion Amsterdam war es ja auch ein einheitlicher Preis. Aber was zum Beispiel maßgeblich ist, das ist ja Rechtsprechung EuGH, die sich weiterentwickelt, wenn zum Beispiel die Verbrauche unterschiedlich ermittelt werden können. Das war ja dann diese Sache von Gas, Wasser, Wärme, diese drei Nebenleistungen, die als umsatzsteuerliche Nebenleistung der Vermietung und des Schicksals der Hauptleistung teilen. Das können wir ja heute nicht mehr so aufrechterhalten, wie es im Anwendungserlass steht. Finanzverwaltung macht es immer noch so, aber EuGH sagt ja mittlerweile, nee, wenn die Preise oder der Verbrauch eigenständig ermittelt werden kann, sind es eigene Leistungen. Und da würde ich eher darauf abstellen, aber ich würde sagen, wenn ich es vertraglich so regel, dass ich sage, es ist eine einheitliche Leistung, habe ich zumindest dann ein Argument, mit dem ich hinterher argumentieren kann. Sie merken, daran sehen wir, wie die Zeit rast. Wir sehen aber auch daran, wie die Zeit rast, wenn wir eigentlich viel schneller schon unseren nächsten Podcast bringen wollten. Wir sind schon wieder durch, leider. Aber diesmal versuchen wir, die Taktung kürzer zu halten als beim letzten Mal.
Ja, ein vorweihnachtliches Versprechen, das wir jetzt schon auskundtun. Gut, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere mitnehmen. Wir müssen weiter wachsam bleiben, was das Wachstumschancengesetz bringt, auch in umsatzsteuerlicher Hinsicht, in anderer Hinsicht natürlich auch. Darüber werden wir hier sicherlich auch noch sprechen. Jetzt erstmal ganz herzlichen Dank an Sie, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, und das auch in Kürze.
Ja, tschüss.